Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung der Seligpreisungen, Matthäus Kapitel 5. Ich lese uns den 7. Vers. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir durch das Blut des ewigen Bundes endlich unsere Heimat droben im Lichte erreichen, so schreibt ein Mann Gottes, werden wir 1000 Saiten auf unserer Harfe haben, aber die wohlklingendste wird wohl jene sein, die am vollkommensten zum Ruhm der Barmherzigkeit Gottes erklingt. Vielleicht hat der Verfasser dieses Wortes die Barmherzigkeit Gottes in irgendeiner Not seines Lebens in ganz besonderer Weise erfahren. Jeder einzelne Wesenszug Gottes offenbart die Herrlichkeit Gottes, wobei die Barmherzigkeit Gottes besonders in unserem Elend aufleuchtet. Die Bibel spricht viel von der Barmherzigkeit Gottes. Eins der bekanntesten Worte finden wir im Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzig und gnädig. Und Jakobus schreibt am Ende seines Briefes, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und ihr habt gesehen, wie es der Herr hinausgeführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ich wurde erinnert an das Buch Jona, und da wird etwas deutlich am Ende dieses Buches von der Barmherzigkeit Gottes, von seinem großen Mitgefühl mit den Bewohnern Ninives. Jona hatte sich unter den Schutz, unter den Schatten einer Pflanze begeben, einer Staude. Und nun war diese Pflanze verdorrt und er war sehr ärgerlich darüber, missmutig. Und da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nichts wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Mich sollte nicht jammern, Ninive, hier findet die Barmherzigkeit Gottes ihren Ausdruck. Gott jammert die ganze Not Ninives, der Bewohner Ninives. Und er tritt ihnen entgegen in großer Barmherzigkeit, in großer Gnade. Ein wunderbarer Wesenszug Gottes, seine Barmherzigkeit. Und im Neuen Testament gibt es zwei Wörter für unser Wort barmherzig. Das eine bezeichnet das innerste Empfinden Gottes im Blick auf die Not der Menschen, und das andere, das Jesus hier gebraucht in den Seligpreisungen, hat mehr das Eingreifen Gottes in das Elend des Menschen im Blick. Also auf der einen Seite geht es um das Empfinden Gottes, um sein Herz, und auf der anderen Seite um das Eingreifen Gottes in der Not, in dem Elend des einzelnen Menschen oder vieler Menschen. Und beide Seiten kommen in dem Lobgesang des Zacharias zum Ausdruck. In Lukas Kapitel 1, Vers 78, da haben wir beide Begriffe in diesem einen Vers zusammengefasst. In der deutschen Übersetzung wird das nicht ganz so deutlich. Lukas Kapitel 1, Vers 78. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Die Barmherzigkeit Gottes, die herzliche Barmherzigkeit Gottes, fasst also beides zusammen. Einmal das Empfinden Gottes und sein Handeln in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, den er in diese Welt geschickt hat, um uns von unserem Elend, von der Sündhaftigkeit unseres Wesens zu befreien und uns in jeder Not unseres Lebens beizustehen. Durch die herzliche Barmherzigkeit, so hat Luther übersetzt, unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, also der Herr Jesus Christus, der Messias, Gottes Sohn. In Jesus Christus offenbart sich also Gott in seiner Barmherzigkeit. Wenn es heißt, es jammerte ihn der Menschen, dann ist das ein Ausdruck des Empfindens Gottes, wenn der Herr Jesus immer wieder die großen Massen vor sich sah, die vielen einzelnen Menschen dann auch, ihre ganze Not, ihre Sündennot, aber auch ihr äußeres Elend, es jammerte ihn und dann griff Jesus auch immer wieder ein und linderte die Not dieser Menschen, heilte die Kranken, machte also Menschen gesund von ihren körperlichen Leiden und vor allen Dingen vergab er ihnen ihre Sünden. Das ist das ganz Entscheidende, wichtiger noch, als frei zu werden von leiblichen Erkrankungen, ist die Gewissheit der Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu. Und das wird dann natürlich ganz besonders offenbar am Kreuz auf Golgatha. Hier haben wir die herrliche Offenbarung der Barmherzigkeit Gottes in seinem Sohn, indem er Sünder selig macht. Wollen wir einen Augenblick noch warten? Gott macht sich auf Golgatha eins mit der Not, mit der Sündennot des Menschen, mit dem Verderben des Menschen. Denn der Mensch ist hilflos der Sünde, der Macht der Sünde und den Mächten der Finsternis ausgesetzt. Er braucht unbedingt Hilfe. Und Gott kommt in Christus Jesus hinein in die Ohnmacht des Menschen und hilft ihm heraus, indem er seinen geliebten Sohn für uns am Kreuz sterben lässt. All unsere Schuld und Sünde und unsere Ohnmacht, unsere Schwachheit auf sich nimmt. Gott schlüpft, wie jemand es ausgedrückt hat, in unsere Haut. Wir haben ein wunderbares Wort im Hebräerbrief, Kapitel 4, das von der Barmherzigkeit unseres hohen Priesters spricht. Unser Herr Jesus ist ja der hohe Priester, der für uns sein Blut vergossen hat und jetzt auch eintritt beim Vater für uns, für all seine Kinder. Und da schreibt der Apostel Paulus im Hebräerbrief, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir brauchen also rechtzeitige Hilfe. Eine verspätete Hilfe kann uns nichts bringen. Wir brauchen rechtzeitige Hilfe. Und unser hoher Priester ist bereit, sie uns zu schenken als einer, der Mitleiden hat, Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er war all diesen Versuchungen, Anfechtungen, all dem Leiden ausgesetzt, wie auch wir, in noch viel stärkerem Maße. Und von daher kann er uns verstehen, aber nicht nur verstehen, sondern er greift ein in unser Leben. Und er erbarmt sich über uns. Jesus bezeichnet die Menschen, die barmherzig sind, als glückselig. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie sind also glücklich zu schätzen. Wenn wir darüber nachdenken, dann haben wir in der Regel bestimmte Menschen vor Augen, von denen wir gelesen haben oder auch erfahren haben, dass sie in ganz besonderer Weise in barmherzigen Taten gewandelt sind, sich dadurch ausgezeichnet haben. Wir denken beispielsweise an einen Friedrich von Bodelschwingh, der ja ein besonderes Herz hatte, eine große Barmherzigkeit. ein besonderes Herz für die Landstreicher, für die sogenannten Titelbrüder, die Verwahrlosten und auch für die behinderten Menschen. Eine große Liebe, eine große Barmherzigkeit zeichnete diesen Mann aus. Solche Leute haben wir dann in der Regel vor Augen, wenn wir an die Barmherzigen denken, an die barmherzigen Menschen. Aber in einem allgemeineren Sinn sollten wir alle ohne Ausnahme barmherzig sein. Denn schließlich geht es hier um einen Wesenszug des Reiches Gottes. Menschen, die zum Reich Gottes gehören, haben eine barmherzige innere Einstellung anderen gegenüber. Sie haben diese Einstellung von Gott her empfangen. Es geht also zunächst einmal, auch gerade in den Seligpreisungen hier, immer wieder um eine innere Einstellung, um ein Sein des Menschen. Nicht in erster Linie um ein Tun, das folgt daraus, sondern um das, was der Mensch ist in Christus Jesus. Und da sind wir zunächst einmal bei dieser grundsätzlichen Wahrheit, dass der Mensch von Neuem geboren sein muss. Sonst kann er keinen Anteil haben an dieser Barmherzigkeit Gottes. Er muss eine neue Schöpfung werden, damit die Barmherzigkeit, die Gott von uns erwartet, auch zum Tragen kommt in unserer inneren Einstellung und dann eben auch in unserem praktischen Tun. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Von Natur aus haben wir diese Barmherzigkeit nicht. Im Altertum, so las ich, gebrauchte man das Wort Makarios, das heißt glückselig, glücklich zu schätzen, für Götter, die zu einer anderen Welt gehörten. Und das, wovon der Herr Jesus hier spricht, in den Seligpreisungen, gehört eben zu einer anderen Welt, zur Welt Gottes. Das Reich Gottes, die Wesenszüge des Reiches Gottes, die Wesenszüge Gottes selbst. Es gilt zunächst einmal zu erkennen, dass wir diese Barmherzigkeit von Natur aus nicht haben. Und hier sehen wir die Verbindung zu den ersten Seligpreisungen, besonders zur ersten Seligpreisung, in der es heißt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Also Menschen, die geistlich arm sind, haben erkannt, dass sie nichts, aber auch gar nichts haben von dem, was Gott erwartet von ihnen. Dass sie in sich selbst nichts haben. Dass sie arme, elende, ohnmächtige Sünder sind. Und dass sie so, wie sie sind, nicht in das Reich Gottes hineinpassen. Es sei denn, es widerfährt ihnen Barmherzigkeit Gottes. Und sie werden von Neuem geboren. Dann haben sie auch Anteil an dieser Gesinnung der Barmherzigkeit Gottes. Sehen wir also diese enge Verbindung der einzelnen Seligpreisungen untereinander. Sie haben eine neue Gesinnung empfangen durch das Werk des Heiligen Geistes an ihnen, durch die Wiedergeburt, durch die Geburt von oben. Und all das, was sie dann empfangen im Laufe ihres Glaubenslebens an Segnungen Gottes, an Segnungen der Barmherzigkeit Gottes, buchen sie nicht auf ihr eigenes Konto. Sie schreiben es nicht sich selbst zu, sondern einzig und allein dem barmherzigen Eingreifen Gottes in ihr Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das zieht sich also durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Da haben wir zunächst einmal in der Wiedergeburt diese neue Gesinnung empfangen, dieses neue Leben in Christus Jesus, das Leben der Barmherzigkeit, um es anzuwenden auf diese Seligpreisung. Und dann zieht sich durch unser ganzes Glaubensleben hindurch diese Linie der barmherzigen Gesinnung. Sowohl in der Einstellung als auch in den Taten sind wir Menschen der Barmherzigkeit geworden. Nun möchte jemand sagen, es gibt doch Menschen, die auch ohne Christus leben, die nicht an den Herrn Jesus glauben und dennoch eine barmherzige Art haben im Umgang mit anderen Menschen. Das gibt es durchaus. Aber das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Zwischen dem, was Gott von uns erwartet und dem, was der Mensch von Natur aus hat, an barmherzigem Wesen, besteht ein himmelweiter Unterschied. Wir wollen nur einmal einige markante Punkte herausgreifen, um deutlich zu machen, dass es hier um eine ganz andere Barmherzigkeit geht, wenn Jesus hier von den Barmherzigen spricht, die Barmherzigkeit erlangen werden. Jede Art von menschlicher Barmherzigkeit sieht nicht die geistliche Not anderer Menschen. Zunächst einmal ist man blind für die eigene geistliche Not und man sieht auch nicht in erster Linie die geistliche Not anderer Menschen. Man sieht nicht, dass Menschen ohne Christus Gott verunehren und ihm Schande bereiten durch ihr ganzes Leben, dass sie geistlich tot sind und dass sie nicht in der Lage sind, aus sich heraus irgendetwas zu tun, was Gott gefällt. Das sieht man nicht, wenn man von einer rein menschlichen Barmherzigkeit herkommt. Das ist ein wichtiges Merkmal, ein Unterscheidungsmerkmal zwischen rein menschlicher Barmherzigkeit und göttlicher Barmherzigkeit. Göttliche Barmherzigkeit hat immer zunächst auch einmal die geistliche Not des Menschen im Auge. Es geht nicht in erster Linie um die leibliche Existenz des Menschen, auch das ist wichtig und hat seinen Platz auch im Reiche Gottes, sondern es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder sehen, dass wir einmal darüber nachdenken, dass wir uns Gedanken darüber machen. Wir haben so viel mit Problemen zu tun. Der eine in seiner Ehe, der andere in der Erziehung seiner Kinder, ein dritter im Berufsleben und. Vierter schlägt sich herum mit seinen unbequemen Nachbarn. Das sind alles Probleme, die uns bedrücken. Aber das Hauptproblem ist das, dass ein Mensch Gott nicht verherrlicht, wenn er nicht von Neuem geboren ist und wenn er nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist. Das ist das Hauptproblem. Das sieht man in der Regel nicht auch. Gerade in der Gemeinde Jesu ist das wichtig, dass man immer und immer wieder, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, darauf Wert legt, dass das die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist nicht, dass deine irdischen Probleme, deine mitmenschlichen Probleme gelöst werden, sondern die Hauptsache ist, dass dein Verhältnis zu Gott in Ordnung ist. Und da geht es in erster Linie um die Verherrlichung Gottes, um nichts anderes. Und die haben wir ausschließlich in Christus. Das ist das wunderbare Evangelium, das wir dann haben, wenn wir an uns selbst vor Gott zu Schanden geworden sind. Die rein menschliche Barmherzigkeit hat dafür keinen Blick. Da steht nicht Gottes Verherrlichung im Zentrum. Und ich sage es noch einmal, das ist wichtig, ganz besonders für die Gläubigen. Und ich sage es immer wieder, ich rede nicht in erster Linie zu solchen, die außen stehen, sondern ich rede zu denen, die sich zur Gemeinde Jesu dazugehörig wissen. Und bei ihnen fängt die große Not an. Und das Gericht Gottes muss am Hause Gottes anfangen. Es muss bei uns anfangen. Auch dass wir uns ganz neu beugen und demütigen vor Gott. Dass wir nicht in erster Linie die Verherrlichung Gottes suchen. Das zweite Merkmal ist, dass es dieser rein menschlichen Barmherzigkeit, dieser rein natürlichen Barmherzigkeit, durch die sich manche Menschen ohne Christus auszeichnen, dass es dieser Barmherzigkeit an Festigkeit fehlt. Es ist oft nur ein rein seelisches Mitleid. Und dieses seelische Mitleid bewegt den Menschen dazu, und das gilt auch für uns Gläubige, die wir ja auch noch diese Natur in uns haben, dieses seelische Mitleid bewegt den Menschen dazu, über Sünde und Fehlverhalten der anderen einfach hinwegzuschauen. Man deckt das einfach billig zu. Ist doch nicht so schlimm. Besonders deutlich wird das, wenn man in der Gemeinde Jesu Gemeindezucht ausübt. Gemeindezucht ist eine Barmherzigkeit an den Menschen, die in groben Sünden leben und zurechtkommen sollen, ist Barmherzigkeit. Aber dieses seelische Mitleid deckt das alles billig zu, geht darüber hinweg und meint, man täte diesen Menschen, die in der Sünde leben, Gutes. Es gibt eine Barmherzigkeit, die nichts anderes ist als Unbarmherzigkeit. Eine Barmherzigkeit, die nichts anderes ist als Unbarmherzigkeit. Ich las folgende Geschichte von einem Mann, der beobachtete, wie sich ein Schmetterling aus einem sogenannten Kokon, aus dieser Hülle, dieser Verpuppung herausquälte. Und sein Mitleid ließ es nicht zu, geduldig abzuwarten. Was tat er? Er schnitt mit einer Schere die Fasern oder einige Fasern dieses Kokons durch. Und nun hatte der Schmetterling kein Problem, diese Hülle zu verlassen, auszuschlüpfen. Aber nun kommt das Tragische. Es war ein schöner Schmetterling. Aber er konnte nicht fliegen. Dazu war er eigentlich bestimmt. Er konnte nicht fliegen. Er war verkrüppelt. Durch diese Engigkeit, durch die er normalerweise hindurch muss, sich hindurch quälen muss, wird der Saft in die Flügel des Schmetterlings hineingepresst, sodass er dann in der Lage ist, auch zu fliegen. Und das geschah hier nicht. Falsches Mitleid hat diesen Schmetterling zum Krüppel gemacht. Und so werden auch manche Kinder durch ein falsches Mitleid zum Krüppel gemacht. Sie werden daran gehindert, sich selbstständig und gut zu entfalten. Das ist eine ganz, ganz ernste Angelegenheit. Und so auch in der Gemeinde Jesu. Falsches Mitleid, seelisches Mitleid, hinwegschauen einfach über die Sünde. Man hilft niemandem damit. Unser Herr Jesus hatte diese seelische Barmherzigkeit nicht. Er war in seiner Barmherzigkeit, in seinem Empfinden und auch in seinem Tun der Barmherzigkeit völlig abhängig vom Willen seines himmlischen Vaters. Als Lazarus erkrankte, todkrank wurde, machte sich Jesus nicht sofort auf den Weg. Er wartete, bis er gestorben war, damit die Herrlichkeit Gottes über den Tod, seine Macht über den Tod offenbar werden sollte. Und einige gab es, die machten ihm große Vorwürfe deshalb und sagten, warum ist er nicht früher gekommen? Er, der den Blinden die Augen geöffnet hat, er wäre doch in der Lage gewesen, den Tod des Lazarus zu vermeiden. Wie unbarmherzig war er doch. Und doch, es gab nur einen, der wirklich barmherzig war. Im Umgang mit den Menschen, das war der Herr Jesus, in der völligen Abhängigkeit vom Willen seines himmlischen Vaters. Er handelte nicht heraus aus irgendeinem seelischen Mitgefühl, das ihn plötzlich überkam. Diese menschliche Barmherzigkeit kann mit anderen Mitgefühl haben und andere wirklich ausklammern von ihrem Mitgefühl. Das ist typisch für diese seelische Barmherzigkeit. Eiskalt kann sie sein, anderen gegenüber. Sie hat nur so ihre bestimmten Leute, mit denen sie schonend und barmherzig umgeht. Anderen gegenüber kann sie sehr harsch, sehr rigoros und abweisend sein. Das ist dieses seelische Wesen, diese seelische Barmherzigkeit. Nun, es ist wichtig, dass wir das erkennen und zunächst einmal Buße darüber tun, dass wir von Natur aus unbarmherzige Leute sind. Barmherzig werden wir nur in Christus Jesus, wenn wir zugeben, dass wir von Natur aus unbarmherzig sind. Alles im Reiche Gottes geht zunächst mal durch die Erkenntnis des Gegenteils. Wenn ich freigebig sein möchte in Christus Jesus, dann muss ich zunächst einmal vor Gott zugeben, dass ich von Natur aus habsüchtig bin. Tue ich das nicht, kommt auch meine Freigebigkeit aus dem eigenen heraus. Und sie hat ihre Grenzen. Natürlich hat sie ihre Grenzen. Und ist oftmals nur eine Gezwungene unter dem Gesetz. Jetzt musst du ja. Musst ja was tun. Und manchmal auch mit einem ganz bestimmten Ziel, um irgendetwas von Gott zu erreichen. Alles geht durch das Gegenteil. Wenn ich teilhaftig sein möchte, göttlicher Sanftmut, dann muss es zunächst einmal heißen, Herr, vergib mir mein zorniges, unbeherrschtes Wesen. Ich habe von Natur aus diese Sanftmut nicht. Ich habe nichts von dem, was dein Reich ausmacht und dein Wesen ausmacht. Möchte ich gerne teilhaben an der Demut Jesu, so heißt es zuzugeben, Herr, ich bin stolz. Ich habe ein stolzes Wesen und ich werde mit diesem stolzen, ehrsüchtigen, anerkennungssüchtigen Wesen nicht fertig. Aber du bist damit fertig geworden am Kreuz auf Golgatha. Und du bist meine Demut, die vor dem Vater gilt. Du bist meine Sanftmut, die er haben möchte und sehen möchte in meinem Leben. Du bist das alles, was dich verherrlicht. Zugeben also, das heißt Buße tun und glauben daran, dass wir in Christus all das haben, was Gott wohlgefällig ist. Es wird uns zunächst einmal zugerechnet und dann ist er es auch in unserem praktischen Leben. Er ist der Weinstock wie die Reben. In ihm haben wir dieses Leben der Barmherzigkeit, nur in ihm. Nun, gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben diese Barmherzigkeit Gottes grundsätzlich empfangen in unserer Wiedergeburt, sofern wir wirklich von Neuem geboren sind. Aber dann geht es auch um einen Erziehungsprozess der Barmherzigkeit. Das bedeutet, dass Gott uns durch Leiden hindurchführt, hineinführt und hindurchführt. Denn er ist nicht nur der Eingang in das Leiden, sondern er ist auch der Ausgang aus dem Leiden, aus der Anfechtung heraus. Ein lieber Bruder, den manche unter uns oder einige zumindest unter uns gekannt haben, Armin Hippel, pflegte zu sagen, Gott drückt uns in das Leid hinein, nicht weil das Leid gefällt uns nicht. Und wir wollen das Leid an sich auch nicht verherrlichen. Aber es ist das Mittel Gottes, um uns zu erziehen. Gott drückt uns da hinein. Das geht gegen unsere Natur. Da geht es uns wie den Kühen der Philister. Die wehrten sich auch. Es ging gegen ihre Natur. Ihr könnt das nachlesen im 1. Samuel-Buch. Es sind Erziehungswege Gottes, gegen die wir uns wehren, die uns nicht gefallen, aber die gut und heilsam für uns sind, damit wir es lernen, barmherzig zu sein in der Barmherzigkeit Christi Jesu. Leidenszeiten sind Segenszeiten. In solchen Zeiten lernen wir uns besser kennen. Gott redet mit uns. Worüber denn? Er führt uns in die Wüste, um freundlich mit uns zu reden. Worüber redet er mit uns? Um unser Verhältnis, über unser Verhältnis zu Gott, zu ihm selbst. Das ist das Entscheidende. Es gab im Alten Testament, oder gibt im Alten Testament, einen König namens Asa. Er erkrankte an seinen Füßen. Und dann suchte er die Ärzte auf, so heißt es. Und dürfen wir das nicht missverstehen, als sei es verkehrt, einen Arzt aufzusuchen. Natürlich sollten wir unser Vertrauen ganz in Christus Jesus, ganz auf unseren himmlischen Vater setzen, als auf unseren Arzt. Aber das schließt nicht aus, dass man auch einen Menschen aufsucht, einen Arzt aufsucht. Das war nicht sein Problem. Sein Problem bestand darin, dass sein Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung war. Und seine kranken Füße waren ein Erziehungsmittel Gottes. Gott wollte mit ihm reden, aber er hat das nicht verstanden. Ihr Lieben, ich habe so den Eindruck, dass wir auch manchmal das Reden Gottes gar nicht verstehen. Manchmal fragen wir uns auch gar nicht, ob Gott uns etwas zu sagen hat mit der Not, in die er uns im Augenblick hineinführt. Manche gehen einfach darüber hinweg. In diesem Sinne suchen sie die Ärzte, um frei zu werden von ihren körperlichen Beschwerden, aber sie fragen nicht, Herr, gibt es da vielleicht irgendetwas zwischen dir und mir, was ins Reine gebracht werden muss? Gibt es Dinge in meinem Leben, die dir nicht gefallen? Und selbst wenn es keine konkreten Dinge gibt, ist es immer gut, sich zu fragen. Erforsche mich, Herr. Das ist die Bitte des Psalmisten. Siehe, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und führe mich auf ewigem Wege. David hatte das offensichtlich nötig, so zu beten. Und du und ich, haben wir das auch nötig? Ich denke schon. Es geht um unser Verhältnis zu Gott. Hier, in solchen Leidenszeiten lernen wir uns besser kennen, offenbart Gott manches, was nicht gut ist. Und ich erinnere jetzt noch einmal an das, was ich vorhin gesagt habe. Da ging es um die Verherrlichung Gottes. Wenn du in einer Not bist und machst deine Verheißung vor Gott geltend, geht es dir in erster Linie um die Verherrlichung Gottes oder geht es dir darum, herauszukommen aus der Not? Das ist eine entscheidende Testfrage. Geht es dir in erster Linie um die Verherrlichung Gottes Oder geht es dir in erster Linie darum, aus der Not herauszukommen? In dieser Frage entscheidet es sich, ob wir Gott wirklich über alles lieben, worum es uns eigentlich geht, oder ob wir Gott nur in unseren Karren hineinspannen wollen, in unseren frommen Karren auch. Natürlich brauchen wir ihn irgendwie, aber damit er unser dickes Ich, unser dickes frommes Ich stützt und stärkt. Und diesem dicken frommen Ich geht es immer nur um sich selbst, um den eigenen Vorteil. Da können wir in solchen Zeiten die Barmherzigkeit Gottes lernen darin, dass wir zur Buße kommen. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Wenn Gott dich so führt in solchen Zeiten, dass du ganz neu dich beugst und sagst, Herr, mir geht es ja gar nicht in erster Linie um deine Verherrlichung. Ich habe das zwar immer so als ein Anhängsel gebraucht, ja, alles zur Ehre Gottes, aber im Grunde genommen geht es mir nur um mich selbst. Auch um meine frommen Wünsche. Herr, vergib mir, Herr. So bin ich von Natur und ich werde damit nicht fertig. Aber du am Kreuz hast diese scheinfromme Natur, dieses scheinfromme Ich, mit in deinen Tod genommen. Am Kreuz auf Golgatha. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Nun bist du mein Leben, das ausschließlich die Verherrlichung Gottes gesucht hat. Seht mal, das ist Barmherzigkeit Gottes und Erfahren der Barmherzigkeit Gottes in solchen Zeiten der Not, des Leidens. Wir lernen, barmherzig zu sein mit anderen in solchen Zeiten. Es gibt ein indianisches Sprichwort, das lautet, verurteile niemanden, wenn du nicht einige Meilen in seinen Mokassins gegangen bist. Das heißt, wenn du nicht irgendwann einmal in einer ähnlichen, zumindest in einer ähnlichen Situation gewesen bist, dann verurteile niemanden. Man wird mit der Zeit durch die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes zurückhaltender und auch stiller in seinem Auftreten. Zurückhaltender und stiller in seinem Auftreten, auch in seinem Urteil. Und wenn das geschieht, dass wir selbst es ganz neu lernen, von der Barmherzigkeit Gottes zu leben, dann spüren andere, dass wir sie ein Stück weit verstehen können, weil wir ähnliche Wege von Gott geführt worden sind. Dann reden wir nicht nur theoretisch von bestimmten Wahrheiten oder über bestimmte Wahrheiten der Heiligen Schrift. Dann haben wir ein Stück weit zumindest erfahren, was sie bedeuten und ein Stück weit dasselbe erlitten, was der andere im Augenblick zu erleiden hat. Ganz können wir ihn nie verstehen, aber einer versteht ihn ganz. Einer versteht uns. Bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens hinein. Besser, als wir uns selbst verstehen. Uns allen ist Spurgeon ein Begriff, den wir ja immer wieder auch zitieren und von dem wir sicherlich auch manches schon gelesen haben. Er war krank, er litt unter Gicht und von daher hatte er auch seine depressiven Phasen. Das hängt oftmals zusammen, diese Krankheit, Gicht und depressive Phasen. Und dann schreibt er, dass er eines Tages eine Predigt hielt über das Wort Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er schreibt, ich war so geeignet, über diesen Text zu predigen, wie ich wohl kaum je gewesen. Und an jenem Abend kam nach der Predigt ein Mann zu mir, der dem Wahnsinn so nahe war, wie man es außerhalb des Irrenhauses nur sein kann. Seine Augen schienen aus seinem Kopfe herauszutreten und er sagte, er wäre in völlige Verzweiflung geraten, wenn er nicht diese Predigt gehört hätte, bei welcher er gefühlt habe, dass es einen Menschen gebe, der seine Gefühle verstände und seine Erfahrung beschreiben könne. Am nächsten Tag hatten sie dann noch ein Gespräch miteinander und Spurgeon machte diesem Mann Hoffnung. Nach 5 Jahren sahen sie sich wieder und der Mann bezeugte, er sei seit jenem Tage im Sonnenschein gewandelt. Ihr Lieben, es war einer, der ihn verstehen konnte. Das hatte ihm geholfen. Und wenn wir beispielsweise die Psalmen lesen, dann merken wir, die Psalmisten haben Erfahrungen gemacht, in denen sie uns abholen können, uns verstehen können. Sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht und manchmal noch viel tiefer, als das bei uns der Fall gewesen ist oder vielleicht auch zur Zeit der Fall ist. Kann es sein, dass du darum im Augenblick in eine spezielle Not hineingekommen bist, damit du es lernst, andere zu verstehen, damit du es lernst, barmherzig umzugehen mit anderen, die dann getröstet werden und wiederum Träger der Barmherzigkeit werden. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, muss ich auch noch mit großem Ernst auf eine Kehrseite dieses Wortes, selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen, zu sprechen kommen. Und diese Kehrseite finden wir im Brief des Jakobus. Er sagt, es wird ein unbarmherziges Gericht ergehen über solche, die nicht Barmherzigkeit geübt haben. Ein unbarmherziges Gericht. Das bedeutet für die Ungläubigen die Verdammnis und das bedeutet für die Gläubigen Erziehungswege, Züchtigungswege Gottes. Es gibt viel unbarmherziges Wesen, gerade auch unter den Gläubigen, viel pharisäisches Wesen, selbstgerechtes Wesen. Das ist eine große, große Not. Wir kommen jetzt zum Schluss. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass es uns klar ist, dass Jesus die Barmherzigkeit Gottes nicht an eine Vorleistung unsererseits knüpft. Das klingt ja tatsächlich zunächst so. Wir müssen erst barmherzig sein, damit Gott uns dann barmherzig ist. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Aber das ist mit Sicherheit nicht gemeint. Das würde der Gnadenlehre des Neuen Testamentes, der gesamten Bibel, so müssen wir sagen, stracks entgegen sein. Eine ähnliche Aussage, die zu Missverständnissen Anlass gibt, finden wir im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns auch nicht vergeben. Also müssen wir erst vergeben, damit Gott uns vergibt. Wenn wir das so verstehen, sind wir mittendrin im Gesetzesbund. Im Gesetzesbund geht es immer nach der Weise, du musst eine Leistung erbringen, eine fromme Leistung erbringen, welcher Art auch immer, und dann wird Gott dir gnädig sein. Dann gelten dir die Verheißungen Gottes. Nur wenn du gehorsam bist, und jetzt sage ich mal so, wenn du hundertprozentig gehorsam bist, denn das Gesetz erwartet von dir hundertprozentigen Gehorsam. Da wird keine Schwachheit zugedeckt. Hundertprozentigen Gehorsam. Wenn du hundertprozentig vergibst, wenn du hundertprozentig barmherzig umgehst mit einem Menschen, dann wird Gott dir auch vergeben, dann wird er auch barmherzig mit dir umgehen. Wir merken, das ist Gesetz. Und unter diesem Gesetz wurden die Israeliten zu Schande. Und unter diesem Gesetz werden auch wir zu Schande. Und manche auch von denen, die grundsätzlich wissen, dass sie aus Gnaden errettet sind, gehen ihren Weg noch ja, in der Praxis oftmals unter Gesetz. Entweder sie überlesen dieses Wort einfach so, nehmen es einfach so, wie es ist, und machen sich oftmals gar keine Gedanken darüber, wie sehr man dieses Wort missverstehen kann und wie es denn nun eigentlich zu verstehen ist. Nun, wir alle sind uns im Klaren darüber, dass der Anfang immer bei Gott in Christus ist, immer in seiner Gnade. Das heißt, Gott ist uns zunächst einmal barmherzig. Er ist es. Und das nennen wir Gnadenbund, dass Gott in Christus gehandelt hat und hat all unsere Sünde auf sich genommen und hat uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Lauter Erbarmen Gottes mit uns elenden Sündern. Und das ist es, worauf wir uns stützen, auch wenn wir damit rechnen, dass Gott uns irgendwelche Segnungen der Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Ausschließlich darauf, ausschließlich auf Gnade. Dass diese Gnade auch Auswirkungen hat in unserem Leben. Eine barmherzige Einstellung und barmherzige Taten, das ist etwas anderes. Aber das ist alles unvollkommen. Darauf verlassen wir uns nicht. Wenn es um weitere Segnungen der Barmherzigkeit Gottes geht in unserem Leben, stützen wir uns nicht auf unser Tun, auf unsere Barmherzigkeit im Umgang mit anderen, sondern wir stützen uns einzig und allein auf die Barmherzigkeit Gottes in Christus, auf seine Gnade für Sünde. Und deshalb leiden wir auch als Gotteskinder in uns selbst unbarmherzige Sünder. In uns selbst und in Christus Jesus sind wir barmherzige Leute und nur in ihm zugerechnet und dann auch ganz praktisch durch sein Leben in uns, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist es, worauf es ankommt, dass wir das Wort so verstehen, dass wir hier den Gnadenboden nicht verlassen. Ihr Lieben, und ich weise ja immer wieder darauf hin, dass wir alle dazu neigen, in unserem praktischen Glaubensleben den Gnadenboden zu verlassen. Da machen wir doch etwas abhängig von unserem Gehorsam. Wenn du nicht gehorsam bist, dann kann Gott dich nicht segnen. Und schon verlässt er dich mehr auf deinen Gehorsam als auf den Gehorsam Gottes in Christus Jesus. Der Pastor Busch hat einmal gesagt, lass mich das zum Schluss noch erwähnen. Der Pastor Busch hat einmal gesagt, immer wenn ich über irgendwelche Ermahnungen des Neuen Testamentes spreche, dann rutscht mir irgendwann meine Feder aus. Was meint er damit? Wieso rutscht ihm seine Feder aus? Und dann ist er schon bei dem, was Gott in Christus getan hat. Er ist bei dem, was Gott getan hat und nicht bei dem, was wir als Menschen zu tun haben, auch in der Nachfolge Jesu. Darauf liegt nicht das Schwergewicht, sondern es liegt das Schwergewicht auf dem, was Gott in Christus getan hat. Wenn du das nicht verstanden hast, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du keine Freude hast in deinem Glaubensleben. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn die Verheißungen Gottes ausbleiben, die Erfüllung der Verheißung, denn Gott widersteht dir. Denn du bist an dieser Stelle hochmütig. Du verlässt dich mehr auf dein Heiligungsleben, als auf das, was Gott in Christus getan hat. Mehr auf deine barmherzigen Taten, als auf die barmherzige Tat Gottes in Christus. Deshalb dürfen wir dieses Wort nicht missverstehen. Das ist eine gefährliche Geschichte. Wir bleiben also auf dem Boden der Gnade und rechnen von daher mit weiteren barmherzigen Segnungen Gottes. Und so wollen wir den Herrn bitten, uns in Christus, in ihm und in ihm allein, durch den Heiligen Geist zu befähigen, barmherzig mit anderen umzugehen. Egal, wie sehr wir aber durch unser barmherziges Handeln Gott verherrlichen, in uns selbst sind und bleiben wir unbarmherzige Sünder. Jeden Tag. Ja, hier kommt ein Mensch, der von Natur aus völlig unbarmherzig ist im Umgang mit anderen Menschen. Ich lebe allein von deiner Barmherzigkeit, von deiner Gnade und von dem, was du in mir wirkst. In dieser Gnade ist alles enthalten, was wir brauchen zur Verherrlichung Gottes. Wir rechnen auch nicht mit dem, was Gott in uns wirkt. Wichtig, ne? Wir rechnen damit, dass Gott etwas in uns wirkt. Aber wir rechnen nicht mit dem, was Gott in uns wirkt. Das ist ein Unterschied. Selbst wenn der Heilige Geist Barmherzigkeit in dir wirkt, darfst du nicht damit rechnen, sondern mit der Barmherzigkeit Gottes in Christus. Mach davon die Segnungen Gottes nicht abhängig. Auch nicht von dem, was Gott zurzeit in dir wirkt. Und so rechnen wir auch ferner mit den unverdienten Segnungen der Barmherzigkeit Gottes in Christus. Und dazu segne uns unser Herr Jesus Christus. Amen.